Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille Gott darum bitten, dass er uns bereit und fähig macht, zu verstehen, was er uns heute sagen möchte. Herr, du hast uns eingeladen, weil du uns zuhören möchtest, weil du uns segnen möchtest, aber auch weil du mit uns reden willst. Hilf uns, dass wir jetzt zur Ruhe kommen, uns öffnen und hören, und sende deinen Heiligen Geist, damit dein Wort unsere Herzen erreicht, und segne an uns dein Wort. Liebe Gemeinde, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Alle unter uns, die ihre Eheschließung durch eine kirchliche Trauung gekrönt haben, die kennen dieses Wort. Es wurde gesprochen nach dem Ringwechsel, als sie ihre Hände ineinander gelegt haben und darüber der Segen gesprochen wurde und diese Worte, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Aber gilt das heute eigentlich noch? Sollte das noch bei der Trauung gesagt werden? Darf man von einem Brautpaar noch verlangen, dass sie versprechen, einander die Treue zu halten, bis der Tod sie scheidet? Oder ist das nicht in unserer Zeit längst veraltet, weil jeder weiß, dass er sich selbst und seine Beziehungen alle paar Jahre oder wenn er möchte, neu definieren kann. Genau mit dieser Frage kamen die Pharisäer zu Jesus. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass sie nicht gefragt haben, gilt das noch? Denn diese Behauptung, dass eine Ehe unauflöslich war, die hat meines Wissens in der Weltgeschichte zum ersten und einzigen Mal Jesus aufgestellt. Das gibt es weder im Judentum noch im Islam, noch in östlichen Religionen, noch in Naturreligionen, gibt es den Gedanke, dass eine Ehe unauflöslich ist. Man weiß ja, das Leben ist eigentlich anders. Es gibt Kulturen, wo die Frau nicht einfach ihren Mann entlassen kann oder wo es ihr geraten wäre, das nicht zu tun, weil es dumm enden kann. Aber dass der Mann seine Frau entlassen kann, diese Möglichkeiten räumt eigentlich jede Kultur ein. Aber irgendwie hatten die Pharisäer die Idee, dass Jesus das anders sehen könnte. Wenn man das Neue Testament liest, merkt man manchmal, dass die Pharisäer Jesus wesentlich besser verstanden haben als seine Jünger. Die Pharisäer, die Gegner waren und die deswegen haargenau zugehört haben, was Jesus sagt und danach gesucht haben, ihn zu widerlegen oder mit seinen Worten in eine Falle zu locken, die haben besser verstanden als die Jünger, die Jesus nachgefolgt sind, mit allem einverstanden waren und deswegen nicht so gründlich darüber nachgedacht haben. Ein katholischer Theologe hat mal gesagt, das Glaubensbekenntnis des Katholiken heißt, ich glaube, was meine Kirche glaubt und was meine Kirche glaubt, ist mir eigentlich egal. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber es trifft vielleicht auch auf manchen evangelischen Christen zu. Also die Pharisäer haben das Gefühl, Jesus sieht das anders. Und er ist damit nicht einverstanden, wenn ein Mann seine Frau entlässt. Und deswegen kommen sie zu ihm und sagen, Jesus, wie siehst denn du das? Die Gesetzeslage ist ja völlig klar. Ein Mann darf die Ehe beenden, aber er muss das aktenkundig machen. Er muss der Frau ein Dokument mitgeben, damit völlig klar ist, sie ist wieder frei für eine neue Beziehung oder Ehe. Was sagst denn du, Jesus? Und Jesus sagt, jawohl, ihr habt recht, das Gesetz ist völlig klar. Und das Gesetz ist auch nötig. Das muss so geregelt werden, aber aus einem einfachen Grund, weil ihr hartherzig seid. Weil ihr Menschen seid, die so harte Herzen haben, dass oftmals die Trennung der einzige Ausweg ist. Eigentlich, sagt Jesus, hat Gott sich das anders gedacht. Wenn die Liebe Gottes in euch wohnen würde, wenn ihr Menschen wärt, die erneuert sind durch den Heiligen Geist, wenn diese selbstlose Liebe euch antreiben würde, nicht das, was ihr Liebe nennt, was in Wirklichkeit ein Wunsch nach Liebe ist, sondern das, was wirklich Liebe ist, nämlich der Wunsch, anderen Gutes zu tun, für andere da zu sein, ihnen sie zu segnen, dann wäre eine Regelung für die Ehescheidung nicht nötig. Denn auch was wir die große Liebe nennen, ist zu 98% Egoismus. Ich bin total verliebt, das heißt, ich möchte diese Frau, diesen Mann haben, den brauche ich, um glücklich zu sein. Was hat das mit Liebe zu tun, so wie Gott sie definiert? Und deswegen, weil ihr eben nicht so seid, weil ihr selbst Beziehungen zu Menschen, für die ihr mal alles gegeben hättet, nach kurzer Zeit in eine Sackgasse manövriert, aus der es keinen Ausweg mehr gibt. Deswegen muss diese Möglichkeit der Scheidung unter euch Menschen gegeben sein. Aber von Anfang an hat sich es Gott anders gedacht. Er hat gesagt, Mann und Frau sollen ein Fleisch werden, so steht es schon in der Schöpfung. Kein Zufall, dass die ersten beiden Seiten der Bibel von der Beziehung handeln, von der Liebe, von der Ehe, von der Partnerschaft. Im Schöpfungsbericht, dass Mann und Frau ein Fleisch werden. Und mit dem ein Fleisch ist nicht gemeint, dass sie vor dem Standesamt eine Unterschrift geleistet haben. Damit ist auch nicht gemeint, dass sie vor dem Altar gesegnet worden sind, sondern damit ist gemeint, dass sie miteinander ins Bett gegangen sind und sich körperlich vereinigt haben, dass sie durch die sexuelle Vereinigung ein Fleisch geworden sind. Und das ist nicht eine Sache, die uns Gott gegeben hat, damit wir mal Spaß haben für eine Nacht, sondern es hat er gegeben, damit ein Mann und eine Frau auf eine Weise verbunden werden, die durch nichts wieder rückgängig zu machen ist. Liebe Gemeinde, sicher sind unter uns Leute, die schon eine gescheiterte Ehe hinter sich haben und die vielleicht jetzt ein bisschen wie geprügelte Hunde ein Stück in die Bankreihe sinken möchten. Und es gibt andere, die ihr Leben lang mit einer Ehe hingekommen sind, die jetzt vielleicht die Nase ein Stück heben und sagen, ja, ich bin ja zum Glück ein vorbildlicher Christ. Und dann gibt es andere, die sind ledig und sagen, puh, zum Glück hat das Thema mit mir nichts zu tun. Alles falsch. Wie viele haben zwar die eine Ehe, aber doch eine Reihe gescheiterter Beziehungen davor gehabt? Und wie oft sind die, die in einer Ehe immer noch zusammen sind, schon an die Grenze gekommen, wo sie gesagt haben, ich kann nicht mehr. Irgendwie muss ich hier raus, ich werde doch demnächst meine Sachen packen und ausziehen. Oder wie oft haben Leute in einer nach außen hin vorbildlich erscheinenden Ehe geseufzt und gesagt, warum habe ich gerade diesen Mann genommen? Warum muss es denn ausgerechnet diese Frau sein, in die ich mich damals verliebt habe? Und wenn die Ehe trotzdem gehalten hat, oder wenn du vielleicht gar nie in eine solche Situation gekommen bist, sondern alles die ganzen 40 Jahre hindurch eitel Sonnenschein war, dann solltest du dir klar machen, dass es ein Geschenk ist und solltest Gott dafür danken. Und vielleicht ist ja nur dein Partner dafür verantwortlich, dass es immer geklappt hat. Und wenn der so wäre wie du, hätte es schon längst geknallt. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und wenn es gar nicht Gott war, wenn man diese Beziehung eingegangen ist, eigenmächtig, ohne Gott zu fragen, vielleicht gegen den Willen Gottes, wenn das einfach Dummheit, Gedankenlosigkeit, Überrumpelung war. Liebe Gemeinde, Jesus meint mit diesem Satz, was Gott zusammengefügt hat, nicht, dass das eine Fügung war, eine höhere Fügung, dass die beiden zusammengekommen sind, dass das durch eine Eingebung von ihm die Beziehung gestiftet worden ist und dass das eine Beziehung ist, die Gott von Anfang an so geplant hatte, sondern Jesus meint, wenn die beiden miteinander in die Kiste gestiegen sind, dann hat Gott sie zusammengefügt, weil Gott es so eingerichtet hat in der Natur, in der Welt, in der Schöpfung, dass die sexuelle Vereinigung diese Beziehung schafft, die Gott so gedacht hat, dass sie nie wieder getrennt werden soll. Sie werden ein Fleisch werden. Ich habe neulich versucht, mein Zelt zu reparieren. Da war eine dieser flexiblen Zeltstangen längs aufgerissen. Und ich dachte immer, deswegen ein neues Zelt kaufen, vielleicht kann man das kleben. Ich habe das also mit zwei Komponentenkleber sorgfältig dieses ganze Rohr in der Längsseite, diesen Riss bestrichen und dann zusammengepresst und gedacht, damit es besser hält, steckst du das mit der nächsten Stange zusammen. Das ist eine Hülse, die dann auf das Rohr, also auf die Stange geht und dann hält das auch besser und klebt besser zusammen zum Fixieren. Was ich nicht bedacht habe, ist, dass die Hülse und die Stange jetzt für immer verbunden sind, weil eben etwas von dem Leim auch noch an der Spitze dieser Stange war. Und ich kann es nicht wieder trennen. Ich müsste jetzt es mit Gewalt machen, dann würde ich vermutlich die reparierte Stange wieder zerspalten oder die nächste zerbrechen oder die Hülse abreißen. Ich muss damit leben, die sind jetzt zusammengefügt, die gehören zusammen. Es wird immer eine Stange aus der Zelttasche rausgucken. Entweder ich kaufe mir ein neues Zelt oder ich akzeptiere das einfach, dass es so ist. Das meint Jesus, zusammengefügt, ein Fleisch geworden. damit es für immer zusammen ist. Einen solchen Zwei-Komponenten-Kleber hat sich Gott ausgedacht, nämlich die sexuelle Vereinigung für eine Beziehung, und das soll der Leim sein, zusammen mit den vielen anderen Dingen, die zur Liebe noch gehören, um Mann und Frau zusammenzuhalten für immer. Nun fragt sich natürlich mancher, wo ist denn da das Herzchen, die Gefühle, die Schmetterlinge im Bauch? Das alles gehört zur Dekoration. Nichts gegen Dekoration, ist ja schön, wenn es die gibt. Aber die ist nicht entscheidend, damit das Haus stehen bleibt, damit es da drin warm ist und damit bei Sturm das Dach nicht abgedeckt wird. Die Dekoration ist schön und gut, aber sie ist nicht das Grundsätzliche. Jesus redet nicht von Herzchen und nicht von Schmetterlingen, sondern er redet von einem Joch. Was Gott, wörtlich heißt es im Griechischen, was Gott zusammengejocht hat. In diesem Verb steckt das Wort Joch drin. Das braucht man ja heute, naja, jedenfalls für die Zugtiere kaum noch. Also ein Joch ist etwas, was ein Lasttier oder ein Zugtier auf den Schultern, auf dem Hals hatte, um damit Lasten zu tragen oder einen Wagen zu ziehen. Das Joch ist nicht unbedingt bequem und es hat auch ein gewisses Gewicht, aber es hilft dem Tier bei der Arbeit. Wenn es das Joch nicht hätte, würde es sich vermutlich beim Ziehen und beim Tragen schwer verletzen. Und wenn man zwei Tiere vor den Wagen spannt, dann hat man ein Doppeljoch. Dann sind also zwei Tiere gemeinsam unter einem Joch und tragen und ziehen gemeinsam. Und Jesus vergleicht die Ehe mit einem Joch. Er sagt, es ist eine Last. Aber diese Last hilft, andere Lasten zu tragen. Sie hilft, die Aufgaben zu erfüllen. Und wenn zwei Menschen zusammen sind in der Ehe, dann haben sie eine Aufgabe füreinander, gegenseitig. Sie haben eine Aufgabe an anderen, zum Beispiel an den Kindern. Und wenn die Kinder so weit raus sind, dann kommen die Eltern dran. Und sie haben eine Aufgabe in ihrer Gemeinde und sie haben eine Aufgabe in der Welt, beruflich, in der Nachbarschaft und wo man sich sonst engagiert und seine Aufgabe erkennt. Liebe bedeutet, hat irgendein kluger Mensch mal gesagt, nicht in erster Linie, dass man sich gegenseitig tief in die Augen schaut, sondern dass man gemeinsam in eine Richtung schaut. Dass man also gemeinsam die Dinge schultert, die einem aufgegeben sind. Zusammengejocht sind wir übrigens nicht nur in der Ehe, sondern auch in der Gemeinde. Jesus hat ja gesagt, nehmt auf euch mein Joch, hat er seinen Jüngern und seinen Nachfolgern gesagt. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Also auch Christsein ist ein Joch und man ist da zusammengejocht mit anderen Christen. Nun würde ich jetzt den Wechsel einer Gemeinde, wenn man sagt, such mir eine andere Gemeinde, nicht gleichstellen mit einer Ehescheidung und das auch nicht unbedingt als Sünde bezeichnen. Aber es ist eben schon Gottes Wille, dass er uns mit Leuten zusammenjocht, die wir uns gar nicht unbedingt ausgesucht haben. Und wenn wir wissen, wie Gott Gemeinde will, dann sollten wir nicht gucken, wie machen das amerikanische Gemeinden, sondern sollten wir in die Bibel schauen. Und da steht nichts davon, dass man sich eine geeignete, passende, sympathische Wohlfühlgemeinde sucht, sondern dass uns Gott in eine Gemeinschaft hineinstellt, wo wir gemeinsam tragen und wo wir gemeinsam arbeiten. Und ich denke, Menschen, die in der Kirchenbank sitzen und warten, dass ihnen was Schönes geboten wird, die haben es wesentlich schwerer zu sagen, das ist meine Gemeinde, als Leute, die mitarbeiten, ihre Aufgabe sehen und mit anderen zusammen den Dienst tun und dieser Dienst verbindet und schweißt zusammen und man merkt, es ist gut, gemeinsam unter einem Joch zu sein und zu ziehen. Viele sagen, in dieser Gemeinde kann ich nicht sein, die Musik ist zu alt oder zu neu, zu laut oder zu leise oder sie gefällt mir auch sonst nicht. Und andere sagen, in dieser Gemeinde werde ich nicht warm, die Leute sind alle so komisch, die haben so einen anderen Charakter, die beachten mich nicht genug oder die beachten mich zu viel, die hören mir nicht zu oder die reden nicht mit mir. Und was in letzter Zeit stärker wird, bei uns habe ich noch nicht gehört, aber in anderen Gemeinden, ist die politische Einstellung. Ich kann in diese Gemeinde nicht gehen oder Leute fühlen sich nicht willkommen oder es wird ihnen sogar gesagt, dass sie nicht willkommen sind mit einer bestimmten politischen Einstellung. Aber das sind alles Dinge dieser Welt. Der eine hat diesen Geschmack, der andere jenen. Der eine ist charakterlich so gestrickt, der andere so. Der eine sieht in den komplexen politischen Dingen, sieht er diesen bestimmten Aspekt und der andere sieht einen anderen Aspekt. Und deswegen wählen sie verschiedene Parteien. Und deswegen kommen sie vielleicht auch nicht auf einen gemeinsamen Nenner, wenn sie diskutieren. Aber das kann doch nicht sein, was entscheidet, ob wir als Christen miteinander leben können. Das sind Dinge dieser Welt, das sind Dinge, die eine zeitliche Bedeutung haben und die dürfen nie unsere Gemeinschaft im Glauben und in Jesus Christus in den Hintergrund rücken. Wir sind Bürger dieses Staates und als solche verantwortlich, deswegen wählen wir mit und demzufolge müssen wir uns eine politische Meinung bilden. Das ist unsere Aufgabe als Staatsbürger. Aber vor unserer Aufgabe als Staatsbürger steht unsere Aufgabe als Kinder Gottes, als Diener seines Reiches, als Bürger des Reiches Gottes. Und das, diese Wertigkeiten dürfen nie vertauscht werden. Gott stellt uns in Beziehung, in der Familie, in der Ehe, auf dem Arbeitsplatz, in der Gemeinde. Und wenn wir dort an unsere Grenzen kommen, dann lässt das Gott zu, damit wir unsere Schwächen erkennen, damit wir unseren Mangel erkennen an Liebe und damit wir bei ihm, nicht in der Lösung der Beziehung oder in dem der andere sich verändert, sondern wir bei Gott uns mit Liebe neu erfüllen lassen und verändern lassen, damit wir geeignet sind, in dieser Beziehung zurechtzukommen und dem anderen ein Segen zu sein. Je mehr wir an unsere Grenzen kommen, umso besser können wir erkennen, dass wir seine Liebe brauchen und dürfen sie annehmen und ihn darum bitten, dass er uns verändert und dann Menschen in dieser Liebe, nicht in unserer, die taugt nicht viel, sondern in seiner Liebe begegnen. Selig sind, die Gottes Wort hören und tun.